Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 15. Mai 2025.
Andreas, hallo, ich grüße dich. Sag mal, hast du deinen Brief geschrieben an den Papst?
Ja, der ist auch schon unterwegs.
Unterwegs. Er schickt man ihn normal per Post oder gibt man ihn persönlich irgendwo ab?
Nein, per Post. Also Päpste bekommen pro Tag säckeweise Post. Oh. Also das sind Zehntausende von Briefen. Mhm. Manchmal, glaube ich, Hunderttausende. Und Johannes Paul II. Hat eine eigene Abteilung eingerichtet, um diese Briefe zu beantworten. Die haben irgendwann kapituliert und haben gesagt, dass wir brauchten so viele Angestellte, wir schaffen das einfach nicht. Und Franziskus hat sich dann angewöhnt, die Briefe zu sortieren. Die Briefe, die aus der Diözese Rom kamen, also aus der Stadt Rom. Da hat er jeden Tag reingegriffen und drei Briefe rausgezogen, also ganz willkürlich.
Also so wie so beim Lotto, so
genau.
Ein paar Zahlen
und,
ziehen.
Genau, und er hat immer drei Briefe rausgezogen und die Leute hat er angerufen.
Okay, und was machst du jetzt, damit du nicht in der Menge verschwindest?
Ja, also das ist ganz einfach. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dem Papst wirklich einen Brief zukommen zu lassen. Du musst ihn persönlich abgeben. Und ich habe jetzt einen Freund, der trifft sich mit dem Papst am Samstag und der nimmt einen Brief von mir mit, weil ich ihm ein paar Sachen zu sagen habe, von denen ich glaube, dass er dafür da sehr interessiert dran ist. Das betrifft seine Vergangenheit. Genau, es betrifft seine Vergangenheit.
Du erpresst ihn?
Nein. Ich will ihm nur etwas erzählen, von dem ich ganz sicher bin, dass er das auch wissen möchte. Deswegen.
Und das erzählst du aber uns jetzt noch nicht mal mir.
Nein, das ist wirklich. Man nennt das SSP. Also, wenn du mal. Irgendwann kommst du ja mal nach Rom. Auch bald kommst du ja nach Rom, stimmt ja, im Oktober.
Ja, das werden wir noch gleich mal besprechen. Genau. Jetzt erstmal noch SSP, also Secret.
Wenn du mit mir durch den Petersdom gehst, dann können wir uns einfach mal an eine Ecke stellen und da warten wir beide einfach und warten, bis ein Schweizer Gardist vorbeikommt. Mhm. Und manchmal haben die einen Koffer in der Hand und auf dem steht SSP. Das heißt, es auf Latein sub secretum pontificum. Das heißt, nur der Papst darf diese Unterlagen lesen. Das sind meistens Unterlagen, die betreffen Bischofsernennungen, aber auch andere Sachen, die wirklich geheim sind. Und dieser Sub Secretum Pontificum, SSP, steht manchmal auch auf Umschlägen. Mhm. Dann siehst du Leute, die durch den Vatikan huschen und haben diese Umschläge dabei. Das ist immer das ist sehr spannend.
Filmreif alles. Und dein Brief soll jetzt in diesen Koffer? Nein.
Ja, mein Brief kommt also da hoffentlich an. Ja. Und dann gucken
aber
wir
nicht
mal
durch den Koffer durch. Also nicht
Nein,
in den Koffer,
nicht in den Koffer
dann,
sondern okay. ein Bekannter übergibt den. Und dann
okay, du sagst, du hast jetzt einen ganz engen Freund oder ganz eng. Hast du den jetzt ganz neu, diesen Freund? Hast du den mal eben so zum Freund gemacht, weil der jetzt so ganz nah dran ist? Oder wie
Nein, den kenne ich schon. Den
mit deiner journalistischen Arbeit vorstellen.
Den kenne ich schon länger. Also nein, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und dabei mit dem hat das gar nichts zu tun.
Okay.
Jemand ganz anderes bringt den Brief. Zum Papst und dann müssen wir mal gucken, ob er antwortet, ob er nicht antwortet.
Okay.
Also Franziskus hat mich ja angerufen und auch auf Briefe. Bei Franziskus war das anders, da gab es eine Stelle im Vatikan, da konnte man Briefe abgeben. Das war ein kleines Geheimnis, also nur wenn man den Brief dorthin brachte, bekam ihn auch wirklich der Papst.
Okay, na gut. Und sonst, was war da heute so los? Was hat der Papst heute gemacht? Hat er schon wieder Urlaub gemacht eigentlich oder?
Nein, der bereitet sich natürlich auf die Intronisierungsmesse vor am Sonntag. Am Sonntag ist das Riesenereignis hier. Da laufen jetzt die Vorbereitungen, auch die rätselhaften Vorbereitungen, weil er bekommt drei Dinge am Sonntag. Er bekommt sein Pallium. Pallium ist eine Art Schal. Ich glaube, du als Nicht-Katholikin würdest es als eine Art Schal bezeichnen. Aber dieser Schal, die Geschichte bei dem Schal würde dir gut gefallen, weil einmal im Jahr werden dem Papst zwei Schafe gebracht. Also meistens sind es Lämmer, weil die großen Schafe, die lassen sich so schwer händeln.
Die riechen auch und so, ja.
Genau, also deswegen sind das eher so, ich glaube, es sind so ein bisschen größere Lämmer. Also ganz kleine Lämmer sind das auch nicht.
Nee, die sind aber wieder zu niedlich. Ich ahne schon, worauf sie hin. Oder bleiben die
nein,
am Leben?
Nein, ganz falsch. Ja, natürlich bleiben die am Leben.
Gut.
Weil der Papst segnet diese Lämmlein. Also ich sage, es sind gar nicht so kleine Lämmlein. Es sind so,
also, ich kenne mich mit Lämmern.
Ja, Schäfchen ist wunderbar. Es sind also Schäfchen und der Papst segnet die Schäfchen. Und dann kommen die Schäfchen in ein Frauenkloster in Trastevere. Ein wunderschönes, uraltes Kloster der heiligen Cecilia. Das ist ein Kloster, in dem die Frauen noch, also eingesperrt leben, würdest du das, glaube ich, nennen? Ja. Also ein Klausurkloster. Mhm. Das heißt, die leben also hinter Gittern. Wenn du die besuchen willst, kommst du in einen Besucherraum, dann kannst du durch das Gitter mit ihnen sprechen. Und diese Nonnen, die müssen diese Schafe scheren, wenn der Papst sie gesegnet hat. Und aus dieser Wolle werden die Pallien gestrickt. Okay. Die
ganz kurz nochmal, warum bitte müssen Schafe gesegnet werden? Also kannst damit, du mir das mal bitte, komm, ich wirklich nicht mehr mit.
Also weil diese Pallien sind ganz wichtig, weil am Peter- und Paul-Tag bekommen alle Erzbischöfe der katholischen Kirche ein solches Pallium. Erzbischof ist dann, also es gibt ja den Bischof und den Erzbischof. Mhm. Der Erzbischof ist sozusagen der Chef mehrerer Bischöfe. Und alle Erzbischöfe bekommen dieses Pallium umgehängt, wenn die, also ein Erzbischof stirbt, dann gibt es einen neuen Erzbischof und der muss dann am Peter- und Paul-Fest da rumkommen und der bekommt ein solches Pallium.
Okay.
Und wir haben das mal nachgerechnet. Von diesen beiden Schäfchen, wenn du die als sehr sorgfältig scherst, kommen dabei so zwischen 400 und 500 Gramm Wolle raus. Also, ich weiß nicht, ob du stricken kannst, aber es ist ungefähr ein Wollknäuel.
Okay.
Du kannst aus einem Wollknäuel unmöglich 20, 30 Pallien stricken. Also müssen die Nonnen schummeln.
Oder das, sie kriegen jedes Jahr wieder eine neue Schafe dazu. Dann sammelt
sie kriegen jedes Jahr zwei Schafe, aber müssen, müssen ja jedes Jahr Pallien stricken.
Ja, ach so, ja. Nee. Also wie schummeln die dann?
Ich habe sie gefragt und dann haben die gesagt, ja, also diese geweihte Wolle von den beiden Schäfchen vom Papst, die mischen wir mit ganz normaler Wolle. Dann ist sie sozusagen durchmischt mit heiliger Wolle.
Mit dem
Wolle.
Segen, mit Wolle und Segen.
Genau. Und die Erzbischöfe bekommen diese Pallien, wie gesagt, im Hochsommer in Rom am Peter- und Paul-Tag, mit einer Ausnahme, eine Ausnahme, die Ausnahme ist der Papst.
Ach so.
Wenn der Papst gewählt wird, dann müssen die Nonnen ganz schnell stricken, weil dann muss das Pallium her. Und das Pallium muss eine Nacht am Grab des heiligen Petrus unter dem Hauptaltar der Peterskirche liegen.
Ach so.
Das ist die letzte Kontaktreliquie.
Wer denkt sich denn sowas alles aus? Und seit wann? Das ist doch alles so irre. Das sind doch sehr viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ganz aber, viel Budenzauber.
Aber, wieso?
Ja, ich weiß, ihr liebt das alles.
Das ist eine Kontaktreliquie. Kontaktreliquie war im Mittelalter ganz wichtig. Also du bist jetzt...
Kontaktlinsen, ja.
Nein, nicht Kontaktlinsen. Kontaktreliquien. Also du bist... im Mittelalter, also bist du jetzt meinetwegen, du kennst ja wahrscheinlich Albert von Stade, das ist einer der wichtigsten Pilger. Du kennst Albert von Stade nicht.
Den lerne ich jetzt kennen, okay, Pilger.
Also weißt du, wo Stade ist?
Ja, das ist gar nicht so weit weg von mir.
Genau, ganz das ist, war ich noch nie. Das ist irgendwie in der Nähe der Nordsee, oder?
Ja, kann man auch in der Nähe von Hamburg. Also die einen sagen so, die anderen so.
Gut, also in Stade gab es einen Mönch. Und dieser Albert von Stade war sauer über sein Kloster. Jetzt hat man immer gedacht, er war sauer über das Kloster, weil er da immer beichten muss und fasten muss und weil es da kalt ist. Und nein, der war sauer, weil die Mönche alle so lasch waren. Also statt zu beten und zu fasten und zu predigen, haben die also ihre Ländereien vermietet und in Saus und Braus gelebt.
Ach, das hat man ja bei den Katholiken noch nie gehört, ja.
Und deswegen war Albert von Stade stinkesauer und hat einen ganz berühmten Pilgerweg gegründet. Er pilgerte nämlich von Stade nach Rom. Das ist der Pilgerweg, der sogenannte Germanicum, der Pilgerweg der Deutschen.
Ach was.
Und dann kam Albert von Stade zum Papst und der Papst gesagt, also da oben in Stade, die Mönche, also statt zu beten, zu fasten, sich zu geißeln, die haben alle nur ihren Spaß. Ja. Den Papst hat das überhaupt nicht interessiert. Albert von Stade ist wieder zurückgepilgert und er hat überhaupt nichts erreicht. Aber wie gesagt, hat diesen berühmten Pilgerweg gegründet.
Okay, na immerhin. Also er wollte die Leistungsträger, so wie Friedrich Merz letztendlich, und hat sie aber nicht gekriegt. Aber du wolltest mir sagen, also dann kriegt der Papst einmal diesen gesegneten Schal.
Genau.
Und dann, was kriegt er noch?
Also der Papst,
drei Sachen, drei
wir
Dinge
sind im Mittelalter. Feier, Moment, ganz langsam. Also im Mittelalter, wenn du eine fromme Frau gewesen wärst, wärst du den Weg des Albert von Stade gegangen, also aus deiner Gegend da, wo du jetzt bist, bis nach Rom.
Genau, siehst du.
Und du hättest Tücher dabei gehabt. Und zwar ganz viele Tücher, weil du wärst in die Kirchen gegangen, in der die in Rom die Heiligen bestattet sind. Also zum Beispiel wärst du auch ans Grab des heiligen Petrus gekommen. Und im Altar über dem Grab des heiligen Petrus gab es eine Nische. Da konnte der Pilger sein Tuch reinlegen. Das blieb dann über Nacht da drin. Und dann hat es am nächsten Morgen wieder rausgeholt. Und die Menschen im Mittelalter glaubten, dass durch den Kontakt dieses Tuches mit der Reliquie heilende Kräfte auf dieses Tuch übergingen. Ja,
die braucht man auch, wenn man zu Fuß von Stade nach Rom läuft, dann schleppt man noch so Tücher mit. Und das braucht man aber auch ganz dringend ein bisschen also heilende Kräfte, würde ich sagen.
Siehst du, und diese Tücher wurden dann für viel Geld in Deutschland verkauft, wenn der Pilger zurück nach Hause kam. Mhm. Weil er sagte dann, ich habe ein Tuch, das lag am Grab des heiligen Petrus. Ich habe ein Tuch, das lag am Grab des heiligen Clemens. Ich habe ein Tuch, das lag am Grab der Heiligen und so weiter und so weiter. Und die waren gut dafür, also Rückenschmerzen zu heilen, natürlich. Kopfschmerzen, alle möglichen Gebrechen. Mhm. Und deswegen wärst du als Pilgerin im Mittelalter auf dem Weg des Albert von Stade ganz scharf darauf gewesen, möglichst viele dieser Tücher zu sammeln.
Meine Güte, wenn ich da jemals angekommen wäre, aber gut, ja. Hm.
Genau, und dieses, das gibt es heute natürlich nicht mehr, kein Mensch kommt mehr nach oben wegen der Kontaktreliquie, das alles zu Ende. Die Leute kaufen sich hier Souvenirs oder gehen irgendwie hier Pizza essen. Hm. Aber eine letzte Kontaktreliquie gibt es und das ist dieses Pallium. Das muss also in der Nacht, bevor der Papst in sein Amt eingeführt wird, auf das Grab des heiligen Petrus gelegt werden. Das liegt da eine Nacht. Mhm. Und am Morgen der Inthronisierungsmesse gehen also die Kardinäle runter, da gibt es eine feierliche Prozession und holen diese Kontaktreliquie, also das Pallium, diesen Schal, den Siegelring des Papstes und ein Evangelium und tragen das aus der Peterskirche nach vorne, da wo der Papst sein Amt beginnt. Und früher wurden die dann natürlich gekrönt, dann bekam sie eine Krone auf.
Genau, das hatten wir schon mal, genau.
Die Tiara, die gibt es heute nicht mehr, aber bei der Amtseinführungsmesse erwartet Rom 150.000 Besucher. J.D. Vance soll kommen.
Ach, der hat doch schon dem anderen Papst so, das den Rest gegeben.
Ja, das
müssen aufpassen.
Das ist richtig. Also der Besuch von J.D. Vance bei Papst Franziskus war ja der letzte eines Staatsmannes bei einem Papst. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein gutes Orakel ist. Nee. Aber wie gesagt, alle wollen nach der Messe mit ihm sprechen. Sowohl Zelensky als auch Vance, als auch die ganzen anderen. Der israelische Staatschef Präsident Herzog kommt. Für die Deutschen kommt natürlich auch eine Abhandlung. Es ist Herr Friedrich Merz wird kommen.
Ah ja, der war ja bei der Beerdigung nicht da.
Der neue Kanzler, der wird kommen. Also da warten wir jetzt noch darauf, ob es eine Pressekonferenz mit ihm gibt. Das kann aber sein. Auf jeden Fall kommt er.
Okay.
Und und das ist dann diese Amtseinführungsmesse. Und damit fängt sozusagen dann das Papstamt von Leo XIV. Genau. Richtig an. Und ich wollte dir heute noch ein...
Du wolltest mir was über Leos erzählen.
Ja, ich finde, dass wir beide da was entdecken, was die ganze Welt nicht begreift.
Ach was. Ich glaube eher, dass du das entdeckst, aber ich lausche andächtig, möchte ich mal an dieser Stelle sagen.
Also meine Liebe, pass mal auf. Alle schreiben, warum nennt sich denn Robert Francis Prevost Leo XIV? Mhm. Und überall in den Zeitungen der Welt steht, der nennt sich Leo XIV., weil er Leo XIII. So toll fand. Mhm. Weil Leo XIII. Hat die erste Sozialenzyklika geschrieben, Rerum Novarum. Und das ist richtig. Ich weiß von einem sehr guten Freund des Papstes, dass er gesagt hat vor der Wahl, ich könnte mir vorstellen, mich Leo XIV. Zu nennen, weil dieser Leo XIV. Der erste Papst war, der sich 13. um die kleinen, Leo XIII., der sich um die kleinen Leute gekümmert hat. Das ist richtig. Genau. In die Sozialenzyklika geht es um Arbeitslose. Mhm. Es geht um Sozialversicherung, es geht um Arbeitszeiten, all das. Und das ist der erste Papst, der sich um die Kleinen
kümmert. Aber wenn es jetzt der 13. war, dann müssen ja noch ein paar gewesen sein. So, nämlich 1 bis 12.
Genau. Und ich glaube, dass er den Namen noch aus einem anderen Grund gewählt hat. Es gibt nämlich noch einen Leo. Und ich glaube, diesen Leo hat der jetzige Papst sehr lange nachgedacht. Und das ist Leo XIII.
Leo XIII., wann war das ungefähr?
Das war zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Mhm. Und Leo XIII. Schmeißt im Juni 1520 Martin Luther aus der katholischen Kirche.
Ach, mein Freund Martin Luther, mit dem ich ja doch groß geworden bin, auf eine gewisse Art und Weise. Ja gut, okay. Bei uns in Ostfriesland war Martin Luther ja die große Nummer. Ja.
Was habt ihr denn da? Also habt ihr zu ihm gebetet?
Ach, um Gottes Willen, nein, so viel gebetet haben wir nicht. Aber kennst du denn kein Martini singen? Kennst du nicht, ne? Stimmt, meine Schwester hat mir irgendwann erzählt, als sie in Baden-Württemberg, wo sie lebt, erzählt hat, dass wir immer gesungen haben zu Martin Luthers Geburtstag und dafür Süßigkeiten bekommen haben, sind alle Katholiken in Baden-Württemberg umgefallen vor Schreck und haben gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Das haben sie als Gotteslästerung empfunden. Wir haben Laternen gebastelt, dann sind wir von Haus zu Haus gegangen als Kinder, haben geklingelt und haben gesungen, Martinus Luther war ein Christ, ein glaubenstreuer Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Ist das nicht schön? Dann haben wir Süßigkeiten bekommen, dann sind wir weitergezogen, sind mit einem Rucksack voller Süßigkeiten nach Hause gekommen, so wie heute Halloween. Und dann alle, die am Rand von Ostfriesland wohnten, also ich bin im südlichen Ostfriesland aufgewachsen, die also schon zum Ammerland gehörten, sind über die Grenze gehuscht, haben auch gesungen, um einfach Süßigkeiten abzugreifen, obwohl sie da gar nicht gewohnt haben. So war das bei uns. Ja, so also, sieht's aus. Das ist ja, mein Martin Luther.
Also ich habe als Messdiener natürlich das große Gebet von Thomas von Aquin gesungen. Tantum ergo sacramentum venerebu cernui et antiquum documentum. Siehst du, das kann ich heute noch. Das muss ich
übersetzen, aber Thomas von Aquin, zu dem habe ich überhaupt kein gutes Verhältnis, weil der nämlich gesagt hat, dass die Frau nur ein missratener Mann ist, dass da irgendwelche Winde bei der Zeugung von Frauen nicht richtig gestanden hätten und deswegen sei so eine Missgeburt wie die Frau entstanden. Sowas hat der heilige Thomas von Aquin erzählt. Und so jemand ist heilig bei euch.
Der hat auch ganz schlaue Sachen gesagt.
Ja, da muss man sehr viel aufholen. Erstmal, was hast du da gerade gesungen? Ich habe zwar mittleres Latinum, aber ich habe nichts verstanden.
Es geht um die Verehrung des Geheimnisses. Also es geht sozusagen um die Hostie in der katholischen Kirche. Mhm. Aber bevor ich jetzt noch was über Thomas von Aquin und wir schon wieder abschweifen, wir müssen zurück zu Leo dem Zehnten. Weil Leo der Zehnte.
Ich liebe es immer so, wenn wir abschweifen. Gut, Leo der Zehnte.
Wirft Martin Luther aus der Kirche. Ja, weil Martin Luther, wie du weißt, war ein sehr frommer Mönch. Der gehörte zu dem gleichen Orden wie der jetzige Papst. Und ich weiß aus allererster Quelle, dass diesem Papst Leo dem 14. die Ökumene, also die Aussöhnung mit den evangelisch-lutherischen Kirchen, wahnsinnig am Herzen liegt. Und ich weiß auch, dass er sich für Martin Luther sehr interessiert hat. Okay. Deswegen glaube ich, der Name Leo der 14. hat nicht nur was damit zu tun, dass er Leo den 13. und seine Sozialenzyklika klasse findet, sondern auch mit Leo dem 10., der will als neuer Leo etwas wieder gut machen, was Leo der 10. verbockt hat, nämlich... Er hat nicht verstanden. Ich weiß, also das hat Leo der 14. auch schon geschrieben. Ich habe das gelesen, dass die katholische Kirche Martin Luther sehr viel zu verdanken hat, weil ohne die Reformen von Martin Luther wären wir also im tiefsten Mittelalter stecken geblieben.
Ihr würdet immer noch Kohle abziehen für Sündenerlass und so.
Genau, also und dieser Leo der 10. ist also ein wahnsinnig interessanter Typ, der stammt aus der Familie Medici, wird irre jung schon Kardinal, also das ist glaube ich erst 23 und dann fällt er bei seiner Familie in Florenz in Ungnade und das ist der einzige Papst, auf den ein ganz offizielles Kopfgeld ausgesetzt worden ist. Ja, ja, weil dieser Leo der 10., als er noch Medici war, der flieht aus Florenz, weil es gibt dort so eine Art super katholische Revolution, also eine extremistische Revolution von einem Typen, der hieß Savonarola, der war noch viel katholischer als der Papst, also der wollte, dass man also ganz furchtbar fromm betet und immer nur betet und sich kasteit und so, das ist ganz schrecklich. Es gibt eine ganz furchtbare Szene. Ich weiß nicht, es gibt ganz berühmte Maler zu der Zeit. Einer von denen heißt Botticelli. Der hat ein ganz tolles Bild. Den kennst du? Ja, der ist ein Anhänger von diesem extremistischen Pater Savonarola und der schmeißt seine Bilder, die heute Hunderte von Millionen wert sind, in den Scheiterhaufen, weil er sagt, also das ist alles Luxuszeugs. Also wie gesagt, dieser Leo der Zehnte muss dann fliehen. Auf ihn wird ein Kopfgeld ausgesetzt. 5.000 Euro als Lebendiger, immer noch 2.000 Florin als Toter. Ihm gelingt aber die Flucht und entkommt, also reist eine ganze Weile durch Nordeuropa. Dann beruhigt sich die Situation wieder und er kommt zurück nach Florenz und wird dann in Rom zum Papst gewählt. Okay. Und ist einer der lebenslustigsten Päpste der ganzen Zeit.
Also okay, lebenslustig klingt ja erstmal fröhlich, aber was heißt denn das hier? Sex and Drugs and Rock'n'Roll oder was muss ich mir da so...
Nein, du denkst immer an das eine. Mein Gott,
ihr da, mal. Eure Päpste, das sind doch immer die...
Die machen Theaterstücke, die haben also Possenreißer. Mhm. Da wird also zum Beispiel das bekannt, dass nach jedem von diesen langen Abendessen immer viel Musik gespielt wurde. Mhm. Also der hatte so Musikanten, die dabei waren. War irre großzügig, hat ganz viele Sachen gebaut. Und interessant ist, er hat eine Leo-Kapelle eingerichtet. Die gibt's im Vatikan. Das ist eine Kapelle. Da geht's nur um Leos. Also okay. Lauter Leo-Päpste.
Bisschen besessen auch, ja, aber gut.
Also das geht selbst. Auch. Nee, was? Ja, nee, nee. Also ganz, du bist völlig falsch. Du liegst total daneben, ja. Weil er erzählt die Geschichte von Leo dem Dritten. Mhm. Und die ist so peinlich, dass man sich heute die ganze Zeit die Frage stellt, wieso malt er diese Leo die dritte Geschichte an die Wand?
Was ist denn jetzt Leo der dritte Geschichte schon wieder?
Also Leo der Dritte war ein Papst. Mhm. Der lebt, die Geschichte beginnt um das Jahr im Sommer 800. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gibt es den Zölibat noch nicht. Die Päpste sind verheiratet. Mhm, ja. Und Leo der Dritte ist auch verheiratet, aber der betrügt seine Frau nach Strich und Faden. Der hat zwei Geliebte. Mhm. Und seine Frau ist sauer. Die gehört zu einer sehr einflussreichen Familie. Und weil die jetzt aber richtig sauer ist, die ist nicht so ein bisschen sauer, die ist richtig, richtig sauer. Ja. Sagt man das so?
Ja, die ist auf Zinne. Ja, bei uns sagt man das so.
Hm? Okay. Ja. Also sie ist so richtig sauer und sie bestellt eine Gruppe von Killern, die sollen den Papst vom Pferd reißen und ihm die Augen ausstechen und die Zunge rausschneiden.
Ah, die war wirklich sauer.
Sag ich ja, die war wirklich sauer.
Aber selber wollte es nicht machen, das wäre noch die Steigerung.
Nein, sie selber wollte das nicht. Mhm. Die Killer packen den Papst, zerren ihn vom Pferd, verletzen ihn auch schwer an der Wange, Gott. Aber er kann fliehen. Und er flieht nach Paderborn.
Ja, wie aufregend.
In Paderborn ist nämlich gerade Karl der Große. Der bereitet den Krieg gegen die Sachsen vor. Mhm. Und Leo der Dritte sagt zu Karl dem Großen, also ich habe ein Riesenproblem, meine Frau ist stinkesauer. Und der Karl der Große sagt, okay, das geht so nicht, ich komme mit nach Rom, also wir müssen da Frieden haben, also ich kann keinen Ärger in Rom gebrauchen. Mhm. Dann kommt er mit nach Rom und zwingt Leo zu einem Gottesurteil. Ein Gottesurteil geht so, du musst eine Bibel aufschlagen, dann die Hände darauf legen und dann musst du deine Schuld gestehen.
Okay, so schnell geht das. Gut, praktisch.
Und wenn du dann, wenn es dann anfängt zu regnen, zu donnern, zu blitzen oder Hagel fällt, dann erhebt der liebe Gott Einspruch. Dann wird nicht vergeben, dann wird geköpft.
Okay, da kommt aber der Kopf ab. In Italien nicht so viel Gewitter ist, geht das meist gut.
Das ging auch in der Tat gut. Mhm. Leo legt also die Hände auf die Bibel und gesteht das mit den anderen Frauen und sagt, das sah in Wirklichkeit völlig anders aus, als es war.
Ja, Schatz, es ist nicht so, wie du es ist, genau, es ist nicht so, wie es aussieht. Ja. Mhm.
Genau, es ist überhaupt nicht so, wie es aussieht. kennst du dich damit aus? Oder warum sagst du das?
Überhaupt gar nicht, aber es ist einfach so der Klassiker. Man hat Leute in Flagranti erwischt und beide liegen da im Bett und haben nichts an und sagen, aber es ist nicht so, wie es aussieht, dann ist es natürlich ziemlich lustig.
Achso,
also,
ja,
für die Betroffenen.
Vielleicht kennst das ja vielleicht aus deinem eigenen, du hast ja auch einen eigenen Podcast, also vielleicht erzählst du solche Sachen da. Auf jeden Fall, wichtig ist, er sagt also...
Nee, eigene nicht, aber ich bin gerade in ganz vielen Podcasts, weil wegen meines Buches, egal. Also kein eigener Podcast hier, keine Fake News.
Okay. Also wie gesagt, er sagt also, das ist ganz anders, als es aussieht. Und es hagelt nicht, es donnert nicht, es blitzt nicht, es regnet nicht. Also ist dem guten Leo dem Dritten vergeben. Und jetzt ist aber Karl der Große in Rom und Leo der Dritte sagt, hör mal zu, heute ist Weihnachten, du bist gerade in Rom, deswegen weihe ich dich zum Kaiser von Italien, zum römischen Kaiser. Und Karl der Große sagt, das ist ja totaler Quatsch, du kannst mir nicht zum Kaiser krönen, weil dann würdest du mir etwas schenken, was du gar nicht hast, weil der Papst kontrolliert zu dem Zeitpunkt Italien überhaupt nicht, der kontrolliert noch nicht mal Rom. Der kann ihm Italien gar nicht schenken, weil er Italien gar nicht hat. Italien kontrolliert zu dem Zeitpunkt zum größten Teil noch die Byzantiner. Und dann sagt aber die Langobarden zum Beispiel, also du sozusagen, weil die kommen von der Elbe, die Langobarden.
Ich bin schon wieder schuld, ja.
Genau, und dann sagt aber der Papst, also stimmt, ich schenke dir was ich gar nicht habe, aber ist doch scheißegal, wir machen das trotzdem. Und
ich bin der Papst.
Dann krönt er also Karl den Großen im Petersdom und wenn du kommst, du kommst ja bald, dann zeige ich dir den Stein, den gibt es noch. Da sind alle... Okay. römischen Kaiser deutscher Nation, alle nach Karl dem Großen sind auf diesem Stein über 1000 Jahre lang gekrönt worden.
Mein Gott.
Und Karl der Große war der Erste. Und wie gesagt, dann werden da also über Jahrhunderte und Jahrhunderte die römischen Kaiser deutscher Nation gekrönt. Du weißt, das Römische Reich deutscher Nation ist 1000, hält ganze 1000 Jahre. Mhm. Du weißt, das Zweite Deutsche Reich, das ist nur ganz kurz, und das Dritte Reich äußerst
natürlich alles
wenig total ruhmreich.
Mhm, genau. Mhm. Aber als Geschichtslehrer gehabt, das wäre ganz lustig gewesen. Ja, aber
das Erste, das Tausendjährige Reich, hätte es wahrscheinlich gar nicht gegeben, wenn Leo III. Nicht seine Frau betrogen hätte. Verstehst du? Das musst du auch mal sehen.
So, also es ist ja alles unglaublich. Aber sag mal, ich habe auch über Leo X. Ein bisschen recherchiert und habe da auch gelesen, dass er sich doch ganz gerne auch so mit jungen Männern umgeben hat. Und so stimmt das bei Leo X.?
Bei Leo X. Ist das nicht so ganz klar. Also Leo X. geht vor allem deswegen in die Geschichte ein, weil er der einzige Papst ist, der auf einem der wichtigsten Bilder, die es überhaupt im Petersdom gibt, zweimal drauf ist. Nicht nur einmal, sondern
wie
zweimal.
Wie hat das denn geschafft?
Der ist cool, ne? Weil Raphael malt ein ganz berühmtes Fresko von einem anderen Leo. Wir kommen noch zu jede Menge Leos, aber es gibt einen anderen Leo und dieser Papst Leo stoppt Attila. Attila war so ein ganz fieser
der Hundenkönig.
Genau, also das war so für das Mittelalter ist Attila so eine Art, wie heute würde man sagen, eine Atombombendrohung. Also der vernichtete ganze Länder und das war ganz schlimm und die haben also Leute umgebracht und aufgeschlitzt und was weiß ich. Und der bedroht also nun auch Italien und will also auch Rom erobern, aber dann zieht ihm Papst Leo entgegen. Und als Papst Leo ihm entgegenzieht, kommt also nicht nur Papst Leo, sondern am Himmel kommen Petrus und Paulus mit Schwertern in der Hand.
Was? Und die kommen jetzt aus dem Himmel? Ich bin
genau.
Ja, natürlich.
Die kommen aus dem Himmel.
Ja,
und Attila sieht jetzt also nicht nur diesen frommen Mann vor sich, sondern also Petrus und Paulus, die aus dem Himmel kommen und mit ihren Schwertern den Hunden drohen. Und dann ist Attila also furchtbar beeindruckt und sagt, also wenn die himmlischen Herrscher gegen mich kämpfen, dann lasse ich das jetzt ja immer hier mit der Plünderung Italiens und zieht ab. Also so ist zumindest die Legende. Und auf diesem Bild ist ein Papst und einer seiner Kardinäle. Und als Raphael das Bild gemalt hat, starb der Papst Julius II. Gerade. Deswegen hat er als Kardinal den Medici dahin gemalt und das Bild vom Papst freigelassen. Aber als der dann zum Papst gewählt wird, muss er den Medici ja nochmal malen. Richtig. Deswegen ist der Medici als Papst auf dem Bild und als Kardinal.
Ja, das hat ihn doch sicher gefreut.
Das hat ihn sehr gefreut. Es gibt auch noch eine andere Leo-Geschichte, die ist nicht so schön. Das ist Leo IV. Also Leo X., wie gesagt, der ist ja, da also müssen wir gleich nochmal drüber reden,
Martin Luther. Ja, ein Liebemann und Martin Luther und so und fand Prunk und Pomp ganz großartig und
ganz
Martin Luther
toll.
Doof.
Ja, der fand Martin Luther doof. Aber bevor wir zu Leo X. kommen, noch ein Wort zu Leo IV. Leo IV., der ist total interessant, weil der erlebt zwei ganz tolle Wunder.
Wunder. Ja, Wunder hatten wir ja auch noch nicht so richtig. Über Wunder müssen wir mal ausführlich sprechen. Ja.
Also das sind zwei ganz tolle Wunder, weil also die ungläubigen Sarazenen, also das sind Leute, die nicht Katholiken sind.
Also wie ich.
Ja, aber die Lutheraner gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Also, da bin ich auch nicht mehr. Also ich bin, ist egal. Ja.
Also auf jeden Fall, die Menschen aus Nordafrika, die nicht katholischen, christlichen Glaubens sind, die versuchen also Rom anzugreifen, die Sarazenen. Das ist eine große Flotte und die steuern auf die Tibermündung zu und wollen dann die Tibermündung hinaufsegeln, um Rom zu erobern. Aber Gott ist nicht untätig im Himmel. Sobald er die Sarazenen sieht, also die Piraten mit ihren Schiffen, die nicht christlich sind, lässt er einen Sturm aufkommen und der Sturm wirft diese Sarazenenschiffe alle auf den Strand von Ostia. Das ist heute der Badestrand von Rom. Also wenn du kommst, können wir auch mal baden gehen. Das ist sehr schön da. Und die ganzen Schiffe werden also auf den Strand geworfen und sind leichte Beute für die Christen.
Das war natürlich kein Wetterphänomen, sondern es war der liebe Herrgott, der einige Menschen mehr beschützt als andere.
Genau, und die Sarazenen werden also alle an den Strand gespült und das Gute für den Papst ist, er kann sie alle versklaven. Also er versklavt die ganzen Sarazenen.
Ja, auch so sehr nächstenliebemäßig, ja.
Die Sklaven, die müssen jetzt auch arbeiten. Für Leo IV. Ist ja klar. Und die bauen was ganz Berühmtes. Das zeige ich dir, wenn du kommst.
Oh mein Gott.
Das ist die Leoninische Mauer, die Stadtmauer des Vatikans. Die steht heute noch.
Sklavenarbeit.
Also wenn du, genau.
Richtig gute Wertarbeit.
Richtig.
Sklavenwertarbeit.
Richtig. Die Sklaven, also die damals gefangen genommen wurden, sind, nachdem sie angespült worden sind. an den Strand von Ostia. Die haben also als Sklaven diese berühmte leonische Mauer gebaut, die heute noch den Vatikan schützt. Also wenn du nach Rom kommst, zeige ich sie dir.
Zu dieser Romreise muss ich noch mal was fragen. Also ich habe dir diesen Termin jetzt gestern da gekriegt und habe das ja auch alles soweit kapiert, dass da dieser Termin ist. Aber was ist das jetzt für eine Reise? Also,
ach du meine Liebe, ich habe einen sehr netten Reiseveranstalter, mit dem mache ich seit vielen Jahren eine Reise. Wir sind also gute Partner, wir haben schon Tausende von Menschen diese schöne Stadt gezeigt. Ich mache jetzt mal Werbung in eigener Sache.
Okay.
Das ist eine, und diese Reise machen wir seit vielen Jahren, aber jetzt wollen wir eine Reise machen mit diesem Reiseveranstalter. Die ist nur für die Hörer von diesem Podcast.
Ah, okay. Und die buchen dann die Reise.
Die müssen die Reise buchen. Können diese Reise natürlich, müssen sie auch bezahlen. Das steht alles in den Shownotes. Das steht da alles genau drin. Was ich aber sagen kann, ist, es gibt zwei echte Highlights. Also eigentlich gibt es drei. Also
Erstmal bist du das größte Highlight natürlich, ja.
Wir beide gehen mit diesen Podcast-Gästen, die wir dann alle kennenlernen. Stell dir das mal vor. Ja, wir lernen dann Leute kennen, die uns zugehört haben. Mit denen gehen wir, gibt es ein schönes Abendessen, dann können die Fragen stellen, dann können die sich mit uns unterhalten. Dann diese Abende sind meistens wirklich toll und dauern lange. Und die Gäste wohnen in einem Hotel, das hat die, ich würde mal wirklich mich so weit versteigern zu sagen, das ist vielleicht eine der schönsten Dachterrassen der Welt. Die ist wirklich so schön, dass es dir den Atem stockt. Da frühstücken die auch. Also das Hotel liegt mitten in der Stadt. Das ist ganz nah am Vatikan. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also bis in 5 Minuten am Petersplatz. Und wie gesagt, diese Terrasse haut dich, ich schwöre dir, wenn du dort sitzt und dort mit mir ein was trinkst, dann haut es dich aus den Socken. Ja, dann bin ich ganz sicher. Und was wir geschafft haben, das ist sehr schwierig. Normalerweise ist das Problem, dass über 30.000 Menschen täglich in die Vatikanischen Museen gehen. Für viele ist das ein bisschen frustrierend, weil du kannst dir das ja vorstellen, du siehst nichts, du wirst durch die Menge getragen, du wirst da durchgeschoben. Deswegen, ich kenne viele Leute, die sagen, Rom ist toll, aber dieser Besuch in den Vatikanischen Museen war ganz enttäuschend. Deswegen haben wir mit dem Vatikan verhandelt und für diese Gruppe, nur diese Gruppe, die unsere Podcast-Hörer, wir gehen in die Sixtinische Kapelle, wenn sie leer ist. Da ist außer uns niemand.
Dann können wir alles nochmal nachkaspern, was du mir hier erzählt hast, irgendwie ganz am Anfang.
Dann kann ich dir alles zeigen. Ja, okay. Da kann ich dir auch, weißt du noch, wir hatten so eine ganz pikante Stelle, die Dauer müssen wir ich dann ja nicht reden. Mir.
Genau. Nee, zum Glück nicht, dass du wieder rote Ohren kriegst. Ja. Genau.
Ja, nein, das müssen wir ja nicht unbedingt besprechen. Aber wie gesagt, vielleicht kannst du mit Gästen oder Gästinnen, die das interessiert, dann sprechen, dann behalte ich mir einfach die Ohren zu.
Ich sag einfach, ich kann das ja dann erzählen und du machst den anständigen Teil. Genau. Genau. Die Frage, wer von uns beiden dann mehr zu tun hat. Aber gut.
Ja. Du hast definitiv mehr zu tun. Also da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Also da freue ich mich drauf und ich freue mich auch, unsere Gäste kennenzulernen. Ich freue mich darauf, dass wir zusammen essen gehen werden. Und wie gesagt, das Ganze ist vom 25. bis zum 28. Oktober. Und alles andere kann man sich bei dem Veranstalter in Erfahrung bringen. Aber wie gesagt, es ist nur für Hörer von diesem Podcast.
Ja, okay, das ist doch schön.
Und darauf freue ich mich. Und deswegen freue ich mich, dir das zu zeigen. Und dann gucken wir uns die ganzen Leos an. Dann gucken wir uns auch die. Wir gehen auch in diese Leo-Kapelle, von der ich gerade gesprochen habe. Und da gibt es nämlich noch ein Wunder, ein ganz tolles Wunder.
Ach ja, die Wunder, genau. Das erste Wunder war also der Schwetter.
Genau, das zweite Wunder ist Leo der Vierte. Der wirkt ein wunderbares Wunder. Also du weißt, der Leo der Vierte, das war der mit den Sarazenen, die werden da angespült und dann müssen die diese Mauer bauen und so.
Okay. Genau, das war das Wunder mit dem Wetter. Also das Wetter war das erste Wunder und was ist jetzt?
Genau, und jetzt passiert was ganz Schlimmes. Also der Papst ist in seinem Palast im Vatikan und in dem Stadtteil, das heißt Borgo, dieses Stadtteil, heute ist es schweineteuer, kann kein Mensch bezahlen, das ist rund um den Vatikan. Und da bricht ein Brand aus. Also ganz schlimmer Brand. Die Leute fliehen und stürzen aus dem Fenster und Babys verbrennen und das ist alles ganz schlimm. Und dann kommt der Papst auf die Loggia, wie jetzt also Leo der 14. auch nach seiner Wahl, und hebt die Hände und dann löscht sich das Feuer. Also die Flammen sind alle weg.
Und das glauben jetzt auch so alle. Gibt es irgendwelche Zeugen? Gut, das ist aus der Zeit schwierig. Ich finde ja ganz
also es gibt da ja keinen Zweifel eigentlich daran. Nee. Also der hebt die Hände und das Feuer ist weg. Mhm. Aber jetzt kommt was ganz Tolles. Jetzt kommt was ganz, ganz Tolles. Pass auf. Jetzt kommt
ich passe immer auf.
Es gibt ein solches Wunder, das ist noch gar nicht lange her. Von wegen Jahrhunderte, Jahrhunderte. Es gibt nämlich im Vatikan etwas, das kann ich dir sogar zeigen, nämlich eine Wunderbehörde.
Eine Wunderbehörde? Ach, das ist super. Das finde ich wunderbar.
Eine Behörde, die untersucht Wunder. Ja. Die machen nichts anderes den ganzen Tag, also die suchen nach Wundern. Also wenn, was ist ein Wunder? Wunder ist ganz einfach. Ein Wunder ist all das, was auf dieser Welt nicht passieren kann. Ist ganz einfach. Also sobald auf diesem Planeten Erde etwas passiert, was hier nicht passieren kann, ist es ein Wunder.
Okay, verstehst du? Beispiel, bestes Beispiel mal.
Und jetzt kommen wir zu dem Wunder mit dem Brand von Leo dem IV. Es gibt eine Dame in Afrika, die ist selig gesprochen worden, weil sie ein Wunder gewirkt hat. Also die hat in einem kleinen Dorf gewohnt in Afrika und dann hat es einen Buschbrand gegeben. Mhm. Und Buschbrände in Afrika sind furchtbar gefährlich. Dann müssen die Tiere fliehen, die Zebras, die Elefanten und die Giraffen. Die
Häuser übergreifen und so, ja.
Und die fliehen also alle. Und dieser Buschbrand, der walzt sich also auf dieses kleine Dorf zu. Und dann nimmt diese Dame eine Bibel in die Hand und stellt sich vor das Dorf und hält dem Brand die Bibel entgegen. Und dann ist das Feuer gelöscht. Okay. Dieser riesen Buschbrand ist gelöscht. Und davon gibt es ein Luftbild. Da sieht man dieses kleine Dorf, die Dame mit der Bibel in der Hand und dieser Brand, der löscht sich. Und daraufhin ist die selig gesprochen worden. Das ist noch keine 100 Jahre her.
Heieiei, okay, also Feuerwehr brauchen wir nicht, wir sollen nur die Bibel rausholen.
Das würde ich jetzt bei dir in deinem Fall jetzt nicht so empfehlen.
Also, du meinst, bei mir reicht das nicht mit dem Glauben. Okay, ja, muss man auch dran glauben, dann klappt das auch vielleicht.
Ich wollte ja nur sagen, also ich habe mein ganzes Leben lang, habe ich, glaube ich, kaum etwas im Vatikan so fasziniert wie diese Wunderbehörde.
Die Wunderbehörde ist super. Es gibt doch auf Island auch so Elfenbehörden und so, wo man dann auf die Elfen aufpasst, die irgendwo im Wald wohnen. Das finde ich auch gut. Vielleicht können die sich mal connecten.
Ja, aber ich glaube, das ist ja eher so Aberglauben mit den Elfen.
Ja, und mit den Wundern nicht, das stimmt.
Natürlich nicht. Also das ist so die Wunder der katholischen Kirche. Hör mal. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, die Wunder, das hat sich verkauft wie geschnitten Brot.
Das habe ich bestimmt hier irgendwo in meinem Arbeitszimmer rumstehen. Muss gleich mal gucken.
Ja, die Menschen lieben Abend Wunder.
Zum Einschlafen also, und ich muss ein
ganz
Wunder.
Ehrlich sagen, ja,
ich was bin ist denn also dein ganz Lieblingswunder? Oft, was ist denn dein Lieblingswunder?
Oh, ich habe einmal... In einem Wunder ermittelt, aber weißt du, ich kann dir heute leider nicht. Lass uns doch mal eine eigene Sendung machen, nur über Wunder.
Oh, bitte, da lese ich mich nochmal ein.
Also, da kann ich dir ganz viel erzählen. Also, weil ich finde diese Behörde so toll, wenn man da so reingeht. Es gibt ja Behörden, die kümmern sich um was weiß ich, um Gas und Wasser, Telefon, Einwohnermeldeamt und so. Das gibt's ja alles. Aber dass es eine Behörde gibt, die also sagt, nein, wir kümmern uns um Wunder, das hat mich immer fasziniert.
Das ist doch gut. Vielleicht kriegst du einen O-Ton von jemandem aus der Wunderbehörde.
Ja, ganz bestimmt.
Ah, hol doch mal
ein. Ich bin mal gespannt, wie dieser Papst jetzt zu Wundern steht, weil das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, weil Päpste müssen sich nämlich entscheiden, akzeptieren sie Wunder oder akzeptieren sie keine Wunder.
Natürlich. Also der letzte, wenn du die akzeptierst, dann wird der Papst das doch auch können.
Ja, der letzte Papst, der war da so ein bisschen lasch, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat da so ein bisschen Schlendrian einreißen lassen. Der hat also gesagt, wir können auch Seligsprechung machen ohne Wunder. Das war für die Wunderbehörde natürlich blöd, weil die gesagt haben, der nimmt jetzt sozusagen unsere Existenzberechtigung, weil in der Regel der katholischen Kirche ist es ganz einfach. Wenn du stirbst und selig gesprochen werden willst, musst du aus dem Himmel ein Wunder wirken.
Ach so, von oben, so posthum.
Genau. Ja, woher weiß man dann,
dass das von mir ist? Wenn ich
also das ist ganz einfach. Also nehmen wir an, du würdest jetzt sterben und mir ging es schlecht. Dann könnte ich zu dir beten und wenn ich dann wieder gesund bin zum Beispiel.
Retten, ja.
Oder wenn ein Feuer ausbricht und du würdest es löschen, dann könnte ich sagen, also Wunder.
Ach, du sagst dann, das war ich.
Genau.
Ach so.
Und das Tolle ist, du hast es noch nicht verstanden, ich erklär's dir jetzt, weil diese Wunder sind ja nötig, damit ich sicher weiß, dass du auch im Himmel bist.
Ach ja, das ist bei mir ja nicht so sicher.
Siehst du, aber du kannst ja nur dann ein Wunder wirken, wenn du im Paradies bist. Also werden Leute nur selig und heilig gesprochen, wenn es ein Wunder gibt. Und jetzt muss der neue Papst sich mal langsam überlegen, will er das auch, will er das nicht? Wie geht er mit der Wunder?
Warteliste von potenziellen Wundertätern?
Es gibt massenweise Wartelisten, weil diese Wunder, also diese selig und heilig Sprechungen sind sehr teuer und diese Untersuchungen der Wunder sind auch schwierig. Jetzt muss man mal gucken, wie dieser Papst damit jetzt umgehen wird, weil Naturwissenschaftler, Mathematiker, weil er hat einen Fall, der brennt ihm auf den Nägeln, weil es gibt einen jungen Mann, Carlo Acutis, der ist mit 15 Jahren gestorben und der sollte selig gesprochen werden.
Okay.
Aber das hat Weil er natürlich auch ein Wunder gewirkt hat.
Ja, ja, also, genau. Aber welches, muss ich ja wissen. Ja.
Das ist das Wunder, das erzähle ich dir das nächste Mal ganz genau. Ach, aber das Problem ist gar nicht dieser Junge. Der sollte selig gesprochen werden von Papst Franziskus. Der ist mittlerweile verstorben. Deswegen liegt dieser Fall jetzt auf dem Tisch von Papst Leo dem 14.
Beziehungsweise in deiner Behörde da irgendwo genau. Als Parteileiche ganz unten in der Schublade.
Genau, und den muss er jetzt lösen, weil zu dieser Seligsprechung hatten sich Zehntausende von Menschen angekündigt, weil der so populär ist. Also wenn du mit mir wirst, du ja bald denn? Durch den Vatikan ja, laufen wirst, Tänzen, dann siehst du an jeder Ecke Plastikfiguren von diesem Carlo Acutis. Ganz kleine, mittelkleine. Es gibt welche, die sind lebensgroß, also 1,90 Meter aus Glasfaser. Die kosten dann auch so um die 400 Euro. Die sind richtig teuer. Und die kannst du dir dann sozusagen...
Das wird immer verrückter.
Die kannst du dir dann in dein Zimmer stellen.
Ja, das habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Die kriege ich vielleicht auch nicht in den Flieger zurück mit. Das könnte ein Problem werden.
Ja, die musst du aufgeben, glaube ich. Die Statue ist auch sehr schwer, weil es aus Glasfaser. Oder ich kostet, glaube ich, sogar einige 1.000 Euro. Gibt es welche? Die sind also lebensgroß.
Da ist jetzt mein Interesse. Obwohl, wenn du mir nächstes Mal davon so lebendig erzählst, dass ich völlig verrückt werde und an dieses Wunder sofort glaube, dass der bewirkt haben soll, dann vielleicht will ich dann doch so eine Figur.
Der gilt als der sogenannte Internetheilige, aber die Seligsprechung von dem ist überhaupt nicht so kompliziert. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der sich für Wunder interessiert hat, aber nicht für irgendwelche Wunder, sondern für die mega super heiklen Wunder. Es gibt ja verschiedene Wunder. Es gibt also Wunder, zum Beispiel der Albert von Stade. Ne? Also,
ich erinnere mich jetzt. Inzwischen kenne ich ihn.
Der Albert. Der hat ja ein Wunder bezeugt, das da in der Nähe von Stade sich zugetragen hat. Ich meine, auf deiner Seite, vielleicht komme ich dich doch mal besuchen. Mich würde wirklich interessieren.
Frag doch mal deinen Reiseveranstalter, ob wir auch noch mal so eine Norddeutschland-Tour machen.
Also ich würde dann total gerne diesen Ort mal sehen, weil er beschreibt also Folgendes. Also in der Nähe von Stade gab es eine Kirche, von der du, da hast dann ja gesagt, da gibt es dann lauter Kirchen von Protestanten und Lutheranern.
Die sind ganz hübsch, nicht so prunkvoll, aber ganz, na egal.
Auf jeden Fall, da ist also ein, damals gab es ja noch keine Lutheraner, also euch gab es ja noch gar nicht. Und im 13. Jahrhundert gibt es dort also einen Pfarrer und der will eine Messe lesen. Aber davor tanzen und singen Frauen und Männer.
Ja, und?
Also statt jetzt fromm in diese Kirche zu gehen, du hast das nicht verstanden. Also,
du hier in Hamburg, was meinst du, was die Leute auf der Straße machen?
Also der Mann will einen Gottesdienst lesen und die Leute tanzen und singen davor.
Ja, ist doch wunderschön, wie in so Gospelkirchen und so. Ist sowieso viel netter. Ich finde, das fehlt der Kirche auch total.
Jetzt ist aber der liebe Gott stinkesauer, dass die da so tanzen und singen und spricht einen Fluch aus.
Was ist denn das für ein Gott schon wieder?
Also dieser Fluch ist jetzt diese Leute, die vorher tanzen und singen, die tanzen und singen jetzt einfach immer weiter. Und zwar jahrelang.
Also ohne zu schlafen.
Was ist das? Was ist ein Rave?
Wenn die Leute so tanzen, ununterbrochen die Straßen entlang ziehen und so.
Das nennt man so. Gut, also die tanzen und singen die ganze Zeit. Und zwar Jahre und Jahre und Jahre. Und zwar geht das so weit, dass die richtige Höhlen, also weil die so viel tanzen und singen, türmt sich die ganze Erde drumherum auf. Also es ist bezeugt, dass die Leute aus Stade ein Dach bauen, um diese jahrelang tanzen und singen, damit sie nicht so nass werden.
Das ist so absurd, was du mir erzählst. Entschuldigung, aber ein Gott, der den Menschen
ich bin doch noch gar nicht fertig.
Ja, oh Gott, ich musste mal einschreiten. Was ist denn das für ein Gott, der Menschen nicht liebt, die tanzen und singen? Ja, erzähl weiter.
Okay, und unser Albert aus Stade erzählt dann, dass ein Vater seine Tochter aus diesem Kreis der irren Tanzen und Singen rausholen will, damit die nicht weiter tanzt und singt, also Jahre und Jahre und Jahre, und greift ihren Arm und reißt ihn ihr aus.
Aber das ist auch noch brutal.
Aber sie tanzt und singt trotzdem immer weiter. Und der Albert von Stade, der sagt, ja, dieses Wunder hat es wirklich gegeben, auch wenn es sogar Leute geben soll, die daran zweifeln, weil der Arm von dieser Frau ist in meiner Kirche. Also, und ich habe mich jetzt immer gefragt,
gibt's immer
diesen Arm in einer
Kirche?
Brauchst
du Hilfe?
Nein.
Brauchst du Medikamente? Möchtest du was trinken?
Aber Heike, ich erzähle dir doch nur Geschichten aus deiner Heimat. Also das Ganze passiert. Also wie gesagt, das würde ich mal problematisches Wunder nennen. Und
ich
dieser...
Auch.
Du auch, siehst du? Wobei ich, also wenn ich dich um etwas bitten darf, also wenn du jetzt sowieso da oben bist, das übrigens die Gegend, in der du lebst, nannte man im Barock immer die Gegend der Goten und Vandalen.
Ja, so fühle ich mich auch manchmal. Manchen Tagen bin ich eher Gote, manchmal Vandale. Hm.
Auf jeden Fall kriegst du das ja raus, ob es diesen Arm wirklich gibt, da irgendwo bei Stade.
Ich war nach Stade am Wochenende. Ist doch ganz hübsch, da ich war da schon mal.
Okay. Da musst du nach dem Arm halt mal fragen.
Nach dem Arm. Da liegt jetzt irgendwo so ein alter Arm in irgendeiner Kirche rum?
Oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt. Also er schreibt das und sagt, also bei uns in der Kirche gibt es also diesen Arm. Mhm. Ich wollte ja nur sagen, dieser Carlo Acutis, der ja selig gesprochen werden sollte, von Papst Franziskus, der nicht selig gesprochen werden konnte, weil der Papst verstorben ist, soll jetzt selig gesprochen werden von Leo dem 14. Der muss das jetzt entscheiden. Was auch gar nicht so schwierig wäre, wenn nicht dieser Carlo Acutis auch ein Fan von ganz besonders problematischen Wundern gewesen wäre. Und ich weiß nicht, wie der schlaue Mathematiker, Wissenschaftler, der Computer programmieren kann, mit diesen rätselhaften, sehr, sehr problematischen Wundern umgehen soll. Aber ich werde dir heute nicht verraten, was für Wunder das sind. Aber das nächste Mal.
Dann reden wir sollten die doch alle lieber weiter Schafe segnen. Ich weiß nicht.
Das hat dir gefallen mit den Schäfchen, ne?
Das mit den Schäfchen hat mir gefallen, aber das wird ja immer wilder. Da
ich bring dich dahin. Wir gehen zu den Schäfchen, das verspreche ich dir.
Ich suche am Wochenende den Arm und du bringst mich zu den Schäfchen. Gut.
Und danach also reden wir
hören uns ja
Woche
erst nächste Woche wieder. Immer jetzt donnerstags. Schon ab 0 Uhr kann man uns jetzt hören.
Genau, und unter einem neuen Titel.
Ja,
genau. Wir haben einen neuen Titel, weil das Konklave ist ja zu Ende, aber weil wir uns so sehr an uns beide, ich mich an dich und wir uns und an unsere wunderbaren Hörer gewöhnt haben, deswegen heißt der Post-Podcast jetzt
Vatikan-Geflüster. Jetzt, weil du mir die ganzen Geheimnisse aus dem Vatikan immer verrätst.
Von Andreas Englisch in Klammern, auch für Atheisten.
Auch für Atheisten, genau. Richtig, vielleicht auch für Agnostiker. Wir gucken mal, was dabei rauskommt.
Meine Liebe.
Güte, das ist so aufregend. Aber du musst jetzt, werde ich erstmal die ganze Woche Entzugserscheinung haben. Und
guckst du mich morgen bei Riverboat?
Bei Riverboat. Natürlich.
Morgen Abend.
Ja,
morgen
klar.
Abend.
Machen wir.
Alles klar. Ich freue mich.
Kannst
ich
mich
wink dir.
Auf unseren Podcast hinweisen, damit wir noch mehr Hörer haben. Wir haben schon so viele.
Ich wink dir.
Die bald kennen. Du wink mir mal. Aber oh Gott, ich habe Angst. Okay. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
Danke, dann. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.